Wunsch von vielen Menschen in Institutionen ist, auch Liebe zu haben. Zweisamkeit, das ist ja nicht nur Geschlechtsverkehr.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast im Jahr 2021 ins Leben gerufen, wegen der Pandemiesituation. Die zweite Staffel hat die Idee, dass man Menschen mit Behinderung vorstellen, Projekte vorstellen, aber auch Problemlagen, Herausforderungen, neue Ansätze mit euch teilen. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben heute Gast Madeleine Zehner. Ich habe mich sehr gefreut auf den Podcast und ich bin darüber gestolpert, über einen Artikel im «Beobachter». Und da haben wir die Erfahrung gemacht in unserem Podcast, wenn das Thema Liebe und Sexualität kommt, dann spitzt man die Ohren. Herzlich willkommen, Madeleine Zehner, bei uns.
Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich auch sehr, darf ich da sein. Merci für die Einladung.
Ja, und ich komme gerade mit einer solchen Fragestellung. Ich bin ja darüber gestolpert, über die Wörter Liebe und Sexualität. Mhm. Und der Aufhänger war, dass du eine App entwickelt hast für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Mhm. Kannst du unseren Zuhörern sagen, was denn das für eine App ist? Und warum hat der Beobachter auf die App reagiert?
Also es ist eine Webseite, muss ich da dazu zuerst mal noch sagen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir eine App haben können bauen, leider. Das ist irgendwann ein Fernziel, das wir gerne möchten erreichen. Ich bin selber Sozialpädagogin, eben wie es im Artikel steht. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, so eine Webseite zu gründen. Das ist eigentlich in der Praxis entstanden, wo ich das Gefühl hatte, ich beobachte einen Bereich im Leben von einem Menschen, wo er Unterstützung braucht und wo es im Moment noch keine geeignete Lösung gibt, wie ich das finde.
Und wenn du sagst Lösung, dann ist die Website ja etwas anderes wie Tinder. Dating.
Es ist genau, es ist aufbauen wie ganz gewöhnliche Dating, wie ein Datingportal, wie man es kennt, Parship. Tinder wäre grundsätzlich eine gute Sache, weil es sehr einfach aufbauen ist, von der Handhabung her. Es ist ein bisschen komplexer als Tinder. Es ist vielleicht wirklich eher wie Parship oder eben, wo man halt auch ein Profil erstellt, wo man dann chattet miteinander. Man schreibt einen kurzen Text über sich, was man für Vorstellungen hat, was man sucht. Und dann tun sie eigentlich selbstständig durch Profil durchklicken, je nachdem. Sie können Kilometerumkreis eingeben, sie können das Alter wählen, wo sie jemanden suchen. Und dann durch Profil durchstöbern. Und wenn es gefällt, was man sieht, dann klickt man auf «Gefällt mir».
Ja, jetzt reden wir von dieser Plattform, von dieser Website, wo du gestaltet hast, wo du Gründerin bist. Ja, wie heisst denn die Plattform überhaupt?
Das ist www.deindate.ch.
Ich komme ganz sicher noch eine Frage, wie denn auch die Erfolgsquoten aussieht. Aber bevor wir auf die Frage kommen, jetzt bist du ja Sozialpädagogin und wir lehren und lernen ja im Studium, in der Ausbildung, schaffen nichts Exklusives an.
Ja.
Wenn es inklusiv sein könnte.
Ja.
Ja, warum gehst du nicht als Sozialpädagogin jetzt in diesen Institutionen oder in diesen Lebensräumen von diesen Menschen an und sagst, nutzt Facebook, nutzt Tinder. Ja. Warum so eine exklusive Website?
Einerseits werden die Webseiten, die du erwähnt hast, genutzt. Das ist ja so. Die sind ja im Prinzip inklusiv. Die Problematik dort sind die User und die Userinnen, die sich dort tummeln, sage ich mal. Also das, was ich halt höre, sind Fälle von Übergriff zum Beispiel, wo dann halt das ungleiche Machtverhältnis zum Teil ausgenutzt wird. Da habe ich schlimme Geschichten gehört, was Frauen müssen erleben, weil sie eben auf Tinder einen Mann gefunden haben. Dann ist es eben so, dass halt bei so einem grossen Betrieb eben wie Tinder, da ist niemand persönlich mehr dahinter, oder? Wo dann Unterstützung bietet. Das ist bei uns anders. Also wir haben mit allen persönlichen Kontakt, auch wenn es ist egal, was für Themen das kommen. Wir sind da für die Leute. sagen das technische Problem, wo ich weiss mein Passwort nicht mehr und dann läutet man schnell an, bis ich am Sonntag ein Date und keine Ahnung, was ich machen soll. Und das
also
ist,
er nimmt da auch Betreuungs-, er nimmt da auch agogische Aufgaben wahr?
Ja. Das ist ein grosser Unterschied und ich denke, das ist auch, das ist vielleicht eine Spezialität und das ist das exklusive Angebot.
Und exklusiv heisst ja, ich könnte jetzt nicht die Website nutzen.
Nein, das ist so.
Ja.
Das ist ein Thema, das uns fest beschäftigt. Es ist nicht so, dass es für mich oder uns jetzt so einfach eindeutig ist, wir machen es exklusiv. Ich glaube aber, wir sind gesellschaftlich einfach noch nicht so weit, dass wir so etwas inklusiv aufbauen
kann. Wenn du sagst, gesellschaftlich noch nicht so weit, wir haben auch bei uns einen Gast gehabt, der wie ein Riesenautor aus Österreich, und der beschäftigt sich sehr stark
ja.
mit selbstbestimmter Sexualität. Und dort haben wir das auch so angeschaut, so Plattformen. Und wir haben dort ein Thema gehabt, den Fetisch, oder? Dass Menschen ja. ohne Behinderung ganz gezielt Menschen mit einer Behinderung ja. sucht, weil da ihre sexuelle Präferenz ist.
Genau.
Ist das ein Grund, wieso du sagst, nein, da wollen wir jetzt nicht. Also wir wollen auch da exklusiven Schutz verstehen.
Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt in dem Fetischbereich nochmal verstärkt um eine körperliche Behinderung geht. Und weniger um eine kognitive Beeinträchtigung, denke ich. Das stelle ich mir einfach so vor, dass das ist, was anspricht dann sexuell. Und bei der kognitiven Beeinträchtigung ist es halt in meiner Meinung nach wirklich halt noch schutzbedürftiger, weil halt eben die kognitive Leistungsfähigkeit vielleicht nicht immer zulässt, dass man Gefahren gerade erkennt oder dass man sich vielleicht ein Stückchen vielleicht naiver oder vielleicht der Erfahrungswert auch fehlt, oder? Wo wir alle schon viel früher sammeln. Das fängt im Teenie-Alter an, oder? Das sind irgendwelche Begegnungen. Und das fehlt bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sehr oft.
Mhm. Habt ihr denn schon von Anfang an entschieden, wo ihr die Website gestartet habt, also wo ihr sie öffentlich gemacht habt, dass wirklich nur Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung dürfen dort ihr Profil erstellen und dort dürfen auch die Partnerschaft suchen?
Ja, das haben wir im Aufbau schon so festgelegt, ja.
Wenn ich jetzt sage, okay, ich melde mich dort an und sage einfach, ja, okay, ich bin auch kognitive Beeinträchtigung, wie überprüft ihr denn da, ob jetzt da im Hintergrund, der das Profil erstellt, jetzt wirklich auch die Behinderung mitbringt oder nicht einfach so ein Fake-Profil ist?
Es sind so zwei Wege, die man gehen zur Überprüfung. Profil werden erst freigeschaltet, wenn die erste Rechnung gezahlt ist. Das dient einerseits dem, dass wir können Rechnungen können, wenn es wird ja die Adressen und alles angegeben und in der Regel eine Institution noch dazu. Und dann verschicken wir die Rechnung an die angegebene Adresse, Institution, intern wird sie verteilt. Und wenn dann die Rechnung gezahlt wird, dann gehen wir davon aus, dass der Mensch effektiv in dieser Institution lebt und sonst kommt das Schreiben zurück. Dann gibt es die Gruppe, die selbstständig wohnt oder eben allenfalls noch bei einem älteren Teil oder ja, so einfach nicht an eine Institution angeschlossen. Und mit denen haben wir persönlichen Kontakt. Wenn es für mich nicht eindeutig wird aus der Adresse her, dann rufe ich in der Regel an. Oder schauen, dass wir eben irgendwie einen Telefonanruf machen können. Und sie sind eigentlich, also sie geben gut Auskunft und dann gibt es auch noch so Momente, wo sie sagen, ja, sind denn da noch irgendwelche Vereine im Hintergrund, bist du noch bin sie etwas? Und eben mittlerweile ist das Netzwerk auch entsprechend, dass ich mal noch nachfragen kann oder so. Ich habe bis jetzt erlebt, dass mir zwei Menschen abgelehnt, im Sinn einfach, dass auch im Gespräch ihnen klar geworden ist, dass das für beide Seiten wahrscheinlich nichts ist.
Mhm. Und jetzt habe ich in diesen Berichten, die in den Medien gekommen sind, lese ich ja immer den Kommentar. Oder? Die sind manchmal spannender als da, wo im Bericht steht. Und in diesen Kommentaren haben ganz viele gesagt, tolle Idee, oder? Wirklich gut, aber der Preis.
Zu teuer.
Aber zu teuer. Oder? Wir haben vorne, bevor wir jetzt eingestiegen sind in den Podcast, haben wir ja auch darüber diskutiert, oder? Dass oftmals das Menschen sind, die nicht ein riesiges Vermögen haben, die nicht ein Einkommen haben, die dann können 16 Franken, 70.
14,90.
14,90, Entschuldigung. Ja. 14,90 im Monat, die da nicht können machen, finanziell stimmen, oder? Und dann kommt auch so die Fragestellung, wenn ich jetzt Finanzen brauche, dann muss ich meinen Beistand fragen oder meine Eltern fragen und die sagen, ja, du brauchst doch das gar nicht. Also das sind sicher noch Themen, die wir anschauen, oder so, da haben die überhaupt das Recht, haben die überhaupt da in dieser Form notwendig. Was heißt denn zu diesen Diskussionen, so in den Kommentarspalten zum Preis?
Wir haben den Preis festgelegt, vielleicht davon ausgegangen, dass er stemmbar ist für die meisten. Ich arbeite im institutionellen Rahmen. Ich weiss, dass, also, so der Mindestlohn, Lohn ist, glaube ich, das falsche Wort für das.
Arbeitsanerkennung.
Die Arbeitsanerkennung, die sie überkommen, ist bei 100 Franken, so das Minimum von denen, die ich kenne. Das ist ein grosser Teil, das sind über 10%. Das ist mir klar, wo man dann abgibt. Aber die 100 Franken werden auch in der Regel aufgewendet für Freizeitaktivität. Das ist ja nicht so, dass dann eine Handyrechnung und Kleider und noch irgendwie sonst Bedarf, Lebensmittel oder so muss von diesen 100 Franken gezahlt werden. Und da haben wir davon aus, dass dann 14 Franken machbar sind. Aber es geht nicht als Lebige beim Mensch, wenn er die 14 Franken ausgibt im Monat.
Weißt du, ich frage da ja, weil oftmals genau die Diskussion auf der Ausgabenseite stattfindet und nicht auf der Einkommensseite. Mhm. Also müssen wir uns nicht fragen, verdienen denn die Menschen mit Beeinträchtigung, die auch in einer Institution leben und dort arbeiten, die Tagesstruktur nachgehen, eben auch wirklich das, was sie brauchen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, oder? Und die Diskussion ist dann auf der Ausgabenseite, Mai, Fahrzehnter, sie sind viel zu teuer. Mhm. Aber sie kommen ja auch eine gewisse Qualität über mit dem, was sie haben, oder? Also, da wäre dann die Normalität, die du pflegst, wenn du ein gutes Angebot willst, eine gute Dienstleistung, ein gutes Produkt willst, dann muss es auch etwas kosten.
Jetzt sind wir der Meinung, weil, also im Moment ist es auch anders nicht möglich. Wir haben gefunden, es ist eine wichtige Sache und das ist wirklich so das Minimum, das es deckt, oder? Das ist ein, wir legen noch viel, viel mehr drauf, als wir, also,
es zählt sich noch nicht.
Das ist eine Minusnummer, die wir im Moment am Laufen haben.
Ich glaube, das wissen viele nicht, oder? Was da auch an Ressourcen braucht, auch eine gewisse Voraussetzung braucht, dass da überhaupt einmal wirklich dann zu einem Geschäftsmodell wird, wo dann finanziell auch erfolgreich ist. Aber es ist ja dann immer Anrüchung, entlang von Menschen mit Behinderung Geld zu verdienen.
Ja, ich weiss es nicht. Ist es Anrüchung, von einem Menschen mit Behinderung Geld zu nehmen?
Ja, ich finde eigentlich nicht. Ich finde, es ist anrüchig, dass sie für eine Leistung nicht entsprechend entlohnt werden.
Ja, genau. Das ist die Problematik. Also, ja, genau.
Ja, und es ist ja dann das abwertende Exklusivitätsgefühl, oder? Dass man dann halt sagt, okay, da gibt es dann halt einen Sozialbonus oder einen Behindertenbonus.
Oder? Genau, oder? Das ist das. Das geht dann schon fast wieder in die positive Diskriminierung hinein, oder? Weil er oder sie behindert ist, muss sie weniger zahlen. Ja. Kann man auch über das diskutieren.
Genau. Vielleicht können wir auch nochmal auf die Ecke. Jetzt gleich nochmal, also wo du die Idee gehabt hast und so auch aus deiner Professionslogik, was hätte dich denn angetrieben, das zu machen? Also es ist ja niemand gekommen, es ist nicht Inseme gekommen, es ist nicht Insos gekommen, es ist nicht Cura Viva gekommen, es ist ja nicht gekommen und sie hat gesagt, hey, Madeleine Zehnder, mach, wir wollen das. Was ist denn für dich so der Trigger gewesen, so etwas zu machen, wo du ja weißt am Anfang, ha, da gibt es Stolpersteine, da gibt es Hindernisse, da gibt es auch Widerstände?
Also einerseits ist es eben sicher aus der Praxis heraus entstanden, in der Begleitung eben von den Menschen, die ich zusammenarbeiten mit in den vergangenen Jahren. Ich glaube, so ein Schlüsselerlebnis sind so die Disco-Begleitungen, die ich gemacht habe, also in der Ausbildungszeit, wo erstens eben ein grosses Abhängigkeitsverhältnis besteht, dass man dort hergebracht wird. Von irgendjemandem, das findet in der Regel, sind das ja Grossstädtener, oder? Dann muss man da irgendwie einen Bus füllen und dort herfahren. Dann muss man noch einen Fachmitarbeitenden finden, der dann auch bereit ist, das zu machen und allenfalls dann noch länger schafft, oder? Weil dann, der Disco ist um 9 Uhr in der Regel noch nicht so auf dem Level, das sie erreichen könnten. Also wäre schön, wenn man dann vielleicht ein bisschen länger kann bleiben, oder? Und das ist dann so ganz viel Goodwill, wo dann muss bestehen. Das finde ich ganz gefährlich. Wenn man sich muss auf den Gutwillen von einem Menschen verlassen, das habe ich nicht gern. Ich möchte auch nicht, dass jemand von mir abhängig ist. Das ist das Ziel von meiner Arbeit allgemein. In der Sozialpädagogik ist der Mensch dorthin zu bringen, dass er mich nicht braucht. Und das Gleiche ist halt im Dating. Ich habe ja gesehen, was in diesen Discos läuft, wie sie sich kennenlernen. Und das ist eine gute Sache. Das funktioniert. Aber es ist nicht sehr nachhaltig. Also man müsste wie auch vielleicht mehr Unterstützung bieten, dass die Handynummern mal austauscht werden, dass man dort ein bisschen dranbleibt bei einem Kontakt oder irgendwie diese Sachen. Dann findet es nur alle 3 Monate statt, dann ist das eh schon lange wieder. Also das sind ganz viele Sachen gewesen, die mich ein bisschen gestört haben. Und ich dachte, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass sie sich können mit weniger Barrieren, mit weniger Distanz kennenlernen. Und es ist zu sagen, dass jede 2 Beziehung mittlerweile über Online-Dating-Portal zustande kommt. Und das habe ich gedacht, das ist bei Menschen mit einer Beeinträchtigung sicher nicht anders.
Jetzt erzählst du ja ganz spannend und auch eindrücklich von Erlebnissen wie Menschen, die in solchen Institutionen leben, wie sie auch abhängig sind auch von der Organisationslogik, was sie zulassen, was sie auch ermöglichen. Mhm. Und dann eben auch von den Fachleuten oder von dir als Sozialpädagogin, die einen Betreuungsauftrag hat. Ja, gar nicht jetzt mit denen am Samstagabend, zwar länger als bis 9 Uhr. Mhm. Wir sind ja auch bis morgen 3 Uhr an einer Disco gewesen. Mhm. Also gar nicht so lange. Halte ich das aus?
Genau.
Was ist meine Rolle? Tanze ich mit und so. Also, und jetzt gibt's die Website, die Plattform, ist da nicht einfach auch wieder eine Abhängigkeit, wo es genau die Fachleute braucht oder wo das ermöglicht?
Das ist ja so. Also es ist natürlich nicht komplett, Barrieren sind nicht abgebaut bei uns. Es ist ja so, dass ein Teil auch im Registrationsprozess muss unterstützt werden oder eben die finanziellen Mittel, die du ansprichst. Es sind ja so ein bisschen Schleichwege, oder, wo man gehen kann. Dann sagt man, ja gut, also wegen einem Cookie oder einem Stück Kuchen in einer Beiz muss ich auch nicht den Beistand fragen, das ist in dem Rahmen. Und dann zahlt man das von dem Sackgeld, geht mit dem auf die Post und zahlt die Rechnung ein. Und dann muss der Beistand nicht mit einbezogen werden. Das ist persönliches Recht. Der Mensch hat die Entscheidung, ich möchte einen Partner oder eine Partnerin finden. Aber das ist eben, das hängt auch wieder vom Begleitpersonal ab. Das ist ja so. Es gibt auch Fälle, wo sich Klienten angemeldet haben und der Beistand das wieder abgemeldet hat.
Das gibt's.
Das gibt's.
Und zwar wegen der finanziellen Frage, oder? Du brauchst das nicht. Du hast deine Institution, du hast dein Heim. Weißt du nicht, die Argumentation von einer solchen Abmeldung?
Es ist, im Normalfall ist es eher der finanzielle Aspekt, der stört. Und einmal ist es so, das braucht meine Tochter einfach nicht.
Mhm.
Sie will das nicht, sie hat das falsch verstanden. Und, ja.
Komm, dann bleiben wir doch einmal bei dem, die braucht doch das nicht.
Mhm.
Das ist ja immer, wenn man dann von so Dating-Plattformen redet, dann sagt man eigentlich, da ging es noch um Sex. Wie sieht denn das aus jetzt bei dieser Plattform? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie dort so die Dynamik aussieht. Weißt du etwas davon oder verfolgen dir da gar nicht, erfahren dir da gar nicht? Oder gibt es da Partnerschaften, gibt es Liebschaften?
Mhm.
Oder gibt es da einfach auch das Treffen, wo Menschen ohne Beeinträchtigung auch haben, wo es dann wirklich nur um die sexuelle Komponente geht?
Für viele ist es wirklich das erste Mal, wo sie so etwas überhaupt nutzen. Und dann ist es eine grosse Aufregung, überhaupt mit jemandem zu chatten. Ich glaube, der kleinste Teil hat eine sexuelle Komponente irgendwie. Was häufig stattfindet, ist eben, dass verschiedene Dates haben und man lernt sich kennen und das ist mega lässig, oder? Das hilft auch zum Erfahrungen sammeln. Das ist ja häufig, ist es sehr idealisiert und dann wird man einfach eine hübsche Frau. Und dann ist gut, wenn sich eine meldet. Und das freut mich halt, wenn sie viele Dates haben. Und durch das auch ein Stück weit lernen oder erkennen, was ist denn genau das, was ich jetzt eigentlich an einer Frau auch wirklich cool finde. Es ist ja nicht nur die Tatsache, dass es eine Frau ist. sind ja auch noch Charaktereigenschaften, was für eine Persönlichkeit. Das ist halt das Unschöne, finde ich, wenn sie so mehrere Leute kennenlernen. Und das wird auch meistens so genutzt. Es hat glückliche Pärchen gegeben. Es hat Pärchen, die glücklich zusammengekommen sind und schon wieder unglücklich auseinander sind. Also es ist sonst so.
Mhm. Gibt es denn so Erfolgsparameter? Also ich habe mir dann überlegt, okay, wenn ich jetzt so eine Plattform hätte, was wären meine Erfolgskriterien? Dann kann man sagen, ja, wenn ich so viel wie möglich habe. Oder? Das ist so ein, je mehr als die Plattform nutzt, desto erfolgreicher ist sie, weil dann weiss ich, wenn ich auf dieser Plattform bin, da finde ich jemanden. Mhm. Oder da finde ich irgendwo einen Deckel zu meinem Topf, wo dem passt. Ist das jetzt von der Optik ein Erfolgsparameter oder sagst du, nein, wir haben noch andere?
Ich glaube, wo wir angefangen haben, war so der grosse Erfolg, oder möglichst viel und möglichst viel gehen zu zweiten. Das ist das Ziel von einer Partnerbörse. Ja. Dann hat man
du kommst allein zu uns und verlässt
genau,
uns
zu zweiten. Das ist natürlich schon. Eben, und jetzt, wo es über ein Jahr jetzt läuft und ich auch halt die Menschen richtig kennengelernt haben, die die Plattform brauchen und ihre Wünsche und Bedürfnisse und eben auch im Austausch miteinander, oder? Wenn mir anrufen und die mit dem blauen Pulli, die gefällt mir. Die Schritte machen, du musst wissen, wie sie heisst. Und wenn ich dann merke, so in dem Jahr rein, wo der Mensch angemeldet ist, oder? Er hat Dates ausgemacht, er weiss, wie die Frau heisst und wieso, dass dann das andere Date weniger gut war als das jetzt, was er hat. Und das sind jetzt zu meinen Erfolgserlebnissen geworden.
Also das heisst, die Beziehungen, die pflegen die Nutzerinnen nicht nur auf der Website, sondern die pflegen sie auch mit dir. Also du pflegst Beziehungen mit deinen Kunden.
Mit den einen mehr, mit den einen gar nicht. Das ist eben der erste Kontakt. Aber ja, es sind schon auch gute Beziehungen entstanden, würde ich sagen.
Das heisst, du machst auch Sozialpädagogik auf dieser Website?
Ja, ein Stück weit mache ich das, ja. Mhm.
Sind denn die Menschen, die auf dieser Plattform sind, eher aus Institutionen? Woher kommen die? Wie ist denn der Zugang von diesen Menschen auf die Plattform?
Jetzt, wo wir in den Medien präsent sind viele selbstständig Lebende gekommen oder eben, wo dann die Mutter halt eben irgendwie den Zeitungsartikel gelesen haben, wo vom Umfeld wie auf das aufmerksam gemacht worden sind. In der Anfangszeit haben wir fest mit Institutionen zusammengearbeitet, weil wir ja irgendwie an die Leute müssen kommen. Also die Menschen mit Behinderung sind einfach immer noch nicht so präsent in der Gesellschaft, oder? Und darum sind wir den Weg über die Institutionen gegangen. Jetzt, ich sage, ist 50-50.
Also, wo selbstständig leben, ja. Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und Menschen, die in einer Institution
leben. Genau. Dann arbeiten sie vielleicht noch im geschützten Arbeitsplatz, aber haben vielleicht noch so eineinhalb Zimmerwohnung. So das kenne ich viel. Oder eben dann wirklich noch im Elternhaus.
Mhm. Wenn du jetzt die Optik wieder nimmst als Sozialpädagogin, oder, und in einer solchen Institution schaffst, wäre denn das so wie ein Anspruch auch, dass meine Bezugspersonen oder die Menschen, die auf diesen Wohngruppen leben oder in den Institutionen leben, dass denen auch den Hinweis gemacht mit Eintritt und da wäre im Fall noch eine Plattform zum Partnerschaft können.
Ja, genau.
Da, so in ihr Selbstverständnis hineinkommen, dass man sagt, hey, da wär's noch.
Das wäre mega super, wenn das so stattfindet. Ich merke, vom Zulauf her, eben, wenn es die Institutionen angibt, ich weiss, dass es Institutionen hat in der Schweiz, wo das genau so vermittelt mittlerweile. Wo das einfach dazugehört, das ist ein Angebot, wo wie eben, wie du sagst, wie in sie einfach vorgestellt wird. Und dann eben auch die Begleitung wirklich gut gemacht ist, oder? Die gewährleistet alles, den WLAN-Zugang, ist irgendwie ein Computer rum auf der Wohngruppe, wo sie können nutzen. Also, ganz schlimm finde ich, wenn die E-Mail-Adresse angegeben wird von der Wohngruppe zum Beispiel, wo die Korrespondenz darüber geführt ist. Ich bin der Meinung, man richtet eine E-Mail-Adresse ein für den Mensch. Weil in einem Team sind unter Umständen 10 Leute und dann kann das
es
Mail...
Ist völlig also, ja. Es ist völlig
verrückt. Und ich will wirklich nicht schimpfen, weil eigentlich finde ich es schön, wenn man sich bemüht und eine Lösung sucht. Ich weiss, es ist eben nicht für alle gleich einfach, oder? Mhm. Und dann geht man den Weg Und den ist mir lieber als gar nicht.
Mhm. Aber weißt, du sagst ja eben noch etwas richtig, bevor denn überhaupt Partnerschaft kommt, bevor überhaupt mal irgendetwas kommt, was mit Intimität zu tun hat, mit Sexualität zu tun hat,
ja,
kommt zuerst einmal überhaupt sich überlegen, eine eigene E-Mail-Adresse zu haben.
Ja, genau. Das ist so banal. Ja. Es ist
ja, ich stolpere ja über ähnliche Situationen, ja, immer wieder gleich. Also, was ich wirklich auch höre, ist, es braucht wie die Kultur von der Institution, dass wir aufklären, dass man etwas ermöglichen. Und da ist einfach mal die Information, die Website gibt's.
Genau.
Oder? Da wärst du mal so die erste Kultur. Das zweite, was du jetzt gesagt hast, ist, es braucht dann auch die unmittelbaren Fachleute, oder die Begleitpersonen, die Betreuungspersonen, die vor Ort auch die Systeme ermöglichen. Auch sagen, hey, look, das kannst du so und so machen. Und du kannst eine eigene E-Mail-Adresse über Gmail, oder du kannst ja so etwas, genau, machen, oder? Da muss ja nicht mal die Organisation zur Verfügung stellen, du kannst das. Aber es braucht dann mehr die Kompetenz auch bei diesen Fachleuten. Aber es braucht ja auch noch Kultur vom Zulassen von Intimität, von Partnerschaft, von können sich verlieben. Wie erlebst du den Detail von Kultur?
Wir haben gestartet in der Corona-Pandemie. Das ist einerseits für eine Online-Dating-Plattform nicht das Dümmste, oder? Die sind durch die Decke. Also auch die kommerziell geführten. Der Nachteil war, dass sie sich nicht physisch treffen durften nachher. Also, und das habe ich grausam gefunden. Das ist ja uns allen nicht vorgeschrieben worden. Also, das habe ich ganz schlimm gefunden. Die komplette Isolation, die stattgefunden hat von Menschen in Institutionen. Und man hat das noch sehr lange so weitergezogen. Und eben, wir haben ein bisschen nachgefragt, wir haben schon gemerkt, der Zulauf irgendwie stagniert und ist schwierig und jetzt haben wir mal Ruhe mit dem Corona. Wir möchten jetzt wirklich nicht noch, du hast gesehen, die dort vom Dorf nebenzu. Sie sind froh gewesen, wenn es keine Durchmischung stattgefunden hat. Das ist so, eben, das ist Corona-bedingt gewesen. Ja, und sonst, also eben, für mich gehört es einfach halt wie in die sozialpädagogische Arbeit, oder? Es ist Sozialkompetenztraining. Da tut man ja auch den Wohngruppen vermitteln, oder? Schauen, wo ist jetzt da der Knurz und so. Und dann muss man das halt wie im digitalen Bereich auch nochmal machen, oder? Aber es ist eine Freundschaft, die besteht, allenfalls. Aber halt auf dem Portal. Und das muss schon auch begleitet werden, ein Stück weit.
Und zwar von den Betreuungspersonen vor Ort, die deine Lebensräume.
Ja, das wäre wünschenswert.
Die sind, es ist ja nicht einfach das Verständnis oder das Grundverständnis, es ist okay. Sondern wir haben vorhin auch noch erklärt, muss denn das auch noch sein? Oder? Also von Menschen mit Behinderung, wir haben ja sonst schon genug Thema, jetzt muss das nicht auch noch sein. Und du bist ja neben der Website, bist du auch noch Vorsitzende vom Verein Sexküsi, wo sich um psychische Gesundheit, wo sich da drin auch um persönliche, sexuelle Integrität auseinandersetzt. Ist da immer noch ein doppeltes Tabu? Sexualität, selbstbestimmte Sexualität und Behinderung?
Also ich nehme es nicht mehr so stark wahr wie auch schon. Es wird thematisiert in den meisten Institutionen. Es ist durch die Einrichtung zum Beispiel von der Präventionsstelle, wo man ja hat müssen machen, hat man wie das Päckchen dort noch reinnehmen können. Also es hat jetzt wenigstens eine Stelle in den Institutionen, wo man schon mal Leute herschicken kann, wenn das in diesen Bereich hineingeht. Irgendeine Situation, sei es jetzt positiv oder negativ behaftet. Meistens ist es ja eben leider, weil es negativ behaftet ist, dann wird man geschickt. Es muss meiner Meinung nach halt viel, viel proaktiver. Also das sind all die Sorgen, dass irgendwelche Bewohnerinnen plötzlich schwanger werden, weil sie sich auf einer Partnerbörse, das ist Stumpfsinn, oder? Das gibt einen grossen Teil von der weiblichen Bevölkerung verhütet sehr erfolgreich Schwangerschaften, trotz sexueller Aktivität. Und das ist schon halt immer noch so, lieber nicht, wenn es nicht explizit gewünscht wird. Und wenn es dann auffällig wird, dann können wir uns dann darum kümmern. Aber es ist meistens eben schon irgendein Vorfall passiert oder so, wo man dann muss bearbeiten.
Also ich höre daraus heraus, es ist nicht mehr so verklemmt und nicht mehr so im Untergrund. Aber es ist immer noch sehr stark aus der Optik vom Schutz, immer noch sehr stark vom, wir müssen aufpassen, noch sehr stark, auch im Zusammenhang von fremdbestimmter Verantwortung. Und noch weniger im Sinn von lustvoller gelebter Sexualität, von selbstbestimmter Sexualität, höre ich da recht jetzt aus dem Votum raus.
Ja, genau. Also eben, wir haben jetzt im Vorfeld kurz noch wegen so Sexualbegleiterinnen geredet, oder? Und in allen Ehren, ich respektiere das extrem, was für Arbeit das die leisten. Aber es wird oft auch auf das einfach ausgewichen. Dass man allenfalls sogar ein Bedürfnis wahrnimmt bei einem Mensch. Und dann tut man so eine Sexualbegleiterin organisieren und dann ist es wie wieder so erledigt. Jetzt hat man das mal für ein Jahr. Vielleicht ist da wieder der Deckel drauf und es ist Ruhe. Das ist für mich nicht in jedem Fall die Lösung.
Mhm. Also nicht noch Funktion vom Dampfabzug.
Genau.
Sondern wir müssen auch mal schauen, wie entwickelt sich der Dampf.
Ja, oder, also, und was ist denn genau das Bedürfnis, oder? Also, sicher ist es auch eine sexuelle Komponente im Sinn vom Sex an sich, oder? Aber es hängt ja auch ganz viel mit dem Wunsch nach Zärtlichkeit zusammen, oder? Der Wunsch von vielen Menschen in Institutionen ist, auch Liebe zu haben. Und das kann eine Sexualbegleiterin nicht bieten. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der muss gewährleistet werden, weil das kann niemand bieten. Das kann nur echte Liebe, wo sich zwei Menschen finden. Das ist das eine. Also, alles andere ist gekaufte Beziehung. Und das ist nicht echt auf Augenhöhe.
Und eine Motivation können wir auch daraus raus, jetzt sicher bei der Website, wo es um die Partnerschaft geht, wirklich Partnerschaft. Wie sie denn gelebt wird, in all diesen Facetten, im Zentrum steht. Ich schaue immer auf die Uhr. Und wenn ich wirklich noch mit dir anschaue, ist im Zusammenhang, ich bin letztens in einem Treffen gewesen und dort hat mir jemand gesagt, weisst, und auch die Menschen, die mich begleiten, die haben Nattels, die haben Handys und die schauen dort in Pornografie an. Und die haben so stark die Bilder im Kopf, oder? Das ist für sie so eine starke Realität, dass da in ganz verschiedenen anderen Lebensfacetten, Lebensbereichen so gelebt wird. Erlebst du jetzt da im Zusammenhang Sexküsse, also wo es auch um diese Themen geht, wo es um Aufklärung geht, wo es um auch selbstbestimmte Sexualität geht, wie auch auf dieser Dating-Website, oder? Erlebst du auch da eine Verschiebung aufgrund von dem schnellen Können konsumieren von Pornografie? Oder sagst du, ja, das ist aus meiner Sicht noch nicht so angekommen, das ist noch nicht so ein Thema?
Im Themenbereich Pornografie gibt es etwas, was mich massiv stört. Und zwar, dass in vielen Institutionen blockiert sind.
Also die Pornoseiten werden Filter
genau, gar nicht übers WLAN, können gar nicht übers WLAN aufgerufen werden. Das ist ein Themenbereich, der mich stört, wo man sicher, also eben im Punkt der UNO-BRK, das geht gar nicht eigentlich. Jetzt ist so, dass über Porno grafiert. Das nehme ich nicht so wahr. Ich weiss es von Kindern und Jugendlichen, die in der Schule so, dass das Festthema ist dort, dass sie Probleme haben, dass so Filme rumgeschickt werden. Ich habe es noch nicht so bemerkt, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Also weder bei deiner Tätigkeit bei Sexküsse?
Nein.
Noch jetzt auch als Thema von dieser Partnerplattform?
Nein, es ist Porno wenig Thema. Ja. Eben, vielleicht ist es die Generation, ich kann es nicht sagen.
Ist mir einfach noch wichtig gewesen, ja. Oder? Weil ich jetzt einfach auch schon Rückmeldungen gehört von Menschen, die in den Institutionen leben, die ihnen arbeiten. Ja, also wenn sie Nattel haben und wenn sie die Möglichkeit haben, sind sie schnell dort. Oder?
Okay.
Und haben aber wenig den Auseinandersetzung und das eben Gegenüber, genau. Wo sich dann mit dem auch wirklich annimmt und sagt, hey, bin ich als Sozialpädagogin überhaupt für das zu alt, mich mit solchen Sachen auseinandersetzen.
Das ist der Punkt, oder? Es ist nicht an einer Sozialpädagogin, die für eine Wohngruppe einen Menschen betreut, ihre Aufgabe, den auch in diesem Themenbereich zu begleiten. Also ein Stück weit soll sie das machen. Aber ich finde es schwierig, wenn man über so ein ganzes höchst persönliches Thema mit einer Person reden, wo einerseits ist es für die Fachmitarbeiter schwierig, oder? oft muss man ganz viel von sich selber preisgeben. Man hat ja nur die eigene Sexualität, wo man kann zurück drauf schliessen in der Regel, oder? Und dann kommt eine Frage und dann muss ich, das ist immer ein bisschen von mir, wo ich dann mit beantworte, oder? Ich kann ja nur sagen, wie ich es für mich wahrnehme. Und das ist schwierig, oder? Darum glaube ich, drücken sich viele Leute vor. Und das ist schon mal nicht gut, oder? Darum muss es professionalisiert angeboten werden, glaube ich, in den Institutionen, dass Fachleute dort sind.
Also das heisst, ich hole dich nach einer Sexualpädagogin, ich hole jemanden, der diesen Teil auch unabhängig von den Alltagsbeziehungen kann auch sagen, schau, das ist gute Pornografie, das ist schlechte Pornografie. Genau. Und dass da ein Stückchen entkoppelt ist von dem, was Alltagsbegleitung ist, was Alltagsbeziehung ist.
Ich kann mir einfach vorstellen, dass es kann zu Schwierigkeiten kommen, auch das Abstraktionsvermögen, das dann schwierig ist, dann ist es vielleicht noch, allenfalls noch eine attraktive Begleitperson, und dann macht sie gleichzeitig Körperpflege, und eine Stunde später reden wir dann darüber, wie es dann ist mit der Selbstbefriedigung beim Porno schauen. Das sind für mich so Grenzen, die verschwimmen, die ich nicht ideal finde.
Aber wir müssen uns unterhalten, was die professionalisierten Organisationen als Lebensräume, als Lebensmittelpunkt, wie sie mit dem umgeht. Es kann ja nicht einfach nur sein, dass man sagt, Augen
nein,
zu,
nein,
Ohren
eben,
zu.
Nein, gar nicht.
Es passiert ja.
Das ist wie Essen und Trinken, oder? Sexualität. Das beschäftigt auf so vielen Ebenen. Das ist ja nicht nur Geschlechtsverkehr, Sexualität. Es ist viel, viel mehr. Es fängt an, dass ich nur schon weiss, was ist mein Lieblingsessen? Wenn ich nicht kann sagen, was ich gern habe und was ich nicht gern habe, wie soll ich denn irgendwann, wenn ich Sex habe, können sagen, was mir passt und was nicht? Und ja, das ist ja das Spektrum extrem gross, wo man dann muss ansetzen bei den einzelnen Menschen auch.
Mhm. Wir sind am Abschluss und ich würde gerne so nochmal ein Drei machen. Bevor ich im Podcast gekommen bin, habe ich noch eine Besprechung mit einer Studentin, die ich begleite in der Bachelorarbeit, und ihr Thema ist Missbrauch.
Mhm.
Oder Institutionen, Missbrauch von Fachleuten gegenüber Adressaten der sozialen Arbeit. Und wir haben dann auch festgestellt, der Missbrauch fängt ja auch dort an, dass ich etwas verunmögliche.
Ja. Oder?
Ist eine Form von Machtmissbrauch. Eine Form, wo ich einfach etwas nicht, ich kläre nicht auf, ich mache die Informationen nicht, ich mache Zugang nicht, oder wie du sagst, es gibt kein WLAN, es gibt keinen Zugang, kein Internetzugang, was auch immer. Und wenn man jetzt so den Drei macht und sagt, so die Partnerschaft, die da viel weiter denkt, dass jetzt, wie du ganz explizit sagst, nicht nur die Sexualität, sondern da geht es um Liebe, da geht es um Kennenlernen, da geht es um Freizeit verbringen, nicht allein sein, ein Stück weit auch ausbrechen aus der Organisationslogik. Gibt es denn da drinnen etwas Mächtiges, wo so eine Dating-Plattform auch mit sich bringt?
Ich habe mir die Frage noch nie so gestellt, ehrlich gesagt. Es ist einfacher, einmal mit dem Finger auf andere zu zeigen, oder? Wo sie überall ihre Macht ausnutzen. Ich habe sicher auch Machtpotenzial in dem Ganzen. Also, einerseits kann ich gut bestimmen, ob ich jemanden reinlasse oder nicht. Das liegt an mir, oder? Wie schnell, dass ich Anmeldungen bearbeite. Und dann ist schon, also eben das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird von den Nutzenden, das ist unfassbar. Und das ist gleichzeitig auch ein bisschen beängstigend, wenn ich ehrlich bin. Weil, sie wollen das so dringend. Sie wollen so eine Plattform. Und sie schenken mir das Vertrauen und gehen einfach davon aus, dass ich es gut meine mit. Und darum ist es eigentlich eine gefährliche Sache, ein Stück weit. Ich habe
oder mindestens eine machtvolle Situation.
Ja, ich habe Daten von Menschen mit einer Beeinträchtigung von 600 Personen in der ganzen Schweiz. Und ja, das ist schon.
Und eben, wir merken, wenn es um das Thema geht, ist das Technische sehr schnell beim Menschlichen, das Emotionale sehr schnell beim Abstrakten. Danke vielmals, dass du da warst. Es war hochinteressant. Ja. Alle, die es einfach nicht ganz gehört haben und die Veröffentlichungen, die Publikationen in den Medien nicht haben, die Website heisst deindate.ch. Also ich finde, geht doch einfach dort hin, schaut es an. Und vielleicht findet ihr auch, hat es schon eine Heirat gegeben aus einer von deinen Partnerschaften?
Eingeladen sind wir nicht geworden. Ich meine, aber so viel ich weiss nicht. Aber es sind Perli noch zusammen.
Ja, das finde ich doch. Ja. Danke vielmals, Martin.
Merci auch, Stefan.
Vielleicht sehen wir uns irgendwo im anderen.
Ja, wäre schön.
Danke vielmals. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, vertieft wissen, schreibt uns doch einfach ein E-Mail an kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.